verbrenne ja Autoreifen und Kühlschränke im Garten.
Ich glaube, dass das gar keine evolutionsbiologische Funktion hat, weil, also es gibt ja zum Beispiel bei Frauen auch nach der Menopause die Tendenz, dass man noch so ein paar mehr Barthaare rund ums Kinn hat. Und hätte ich vielleicht noch ein Glas Wein mehr getrunken, dann hätte ich sie auch kurz angesprochen. Wäre sicher ein sehr unangenehmer Fanmoment für sie geworden. Also
die hat immer wieder mal so kleine Hunde und dann merkt die auf einmal, ach scheiße, das ist ja Arbeit. Man müsste auch mal mit denen rausgehen oder Stuben reinmachen.
Herzlich willkommen zu Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig und Hundeprofi Martin Rütter.
Hör mal, warum ist es denn da so rosa im Hintergrund bei dir?
Ich habe so eine schweinchenfarbene Gardine da hängen und die verteilt das rosa Licht. Das ist jetzt aber auch eine optische Täuschung. Die ist gar nicht so rosa, aber ich finde auch, es hat jetzt so Pepperwoods.
Da will ich mir sofort das Lied Roxanne wünschen von Police. Aber es wird ein schöneres Lied heute. So, pass auf, kann ich zu Anfang erst was klarstellen? Ich habe eine Nachricht bekommen aus der Hörerschaft.
Post aus der Hörerschaft.
Wir hatten über die U-Untersuchungen gesprochen. Du kannst dich nicht erinnern. Wir haben mal darüber geredet. Ja, okay. Also diese U-Untersuchungen sind die Untersuchungen, wo relativ regelmäßig die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern dokumentiert wird beim Arzt. Und ich sagte, also ich wünschte mir eine engmaschigere Begleitung des Staates, was das Erziehen von Kindern anbelangt. Mhm. Wo es ja bei gesundheitlichen Themen so der Fall ist. Und dann
ich
glaub, hatte
ganz ich, so hast du es nicht gesagt, weil das hätte mich auf jeden Fall auch stutzig gemacht, eine engere Begleitung des Staates bei der Erziehung.
Naja, was ich gesagt habe, war ja sinngemäß, dass du ja als Eltern nie erklärt bekommst, wir hatten darüber gesprochen, dass ein Kind wie Kind Sprache lernt. Und ich hatte erzählt, dass ich eine Frau kannte, die also einfach die ersten anderthalb Jahre mit ihrem Kind nicht groß gesprochen hat, weil sie gesagt hat, versteht's ja sowieso nicht. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, aber woher lernt man denn eigentlich, wie ein Mensch lernt und wie ein Kind erzogen wird? Ich meinte damit jetzt nicht irgendwie Big Brother is watching you.
Ja.
Und in dem Rahmen habe ich ja gesagt, diese U-Gesundheitsuntersuchungen, die sind vorgeschrieben und da kriegst du auch eine Info. Und habe ja gesagt, ja, gehst du dreimal nicht zur U-Untersuchung, steht da die Jugendamt vor der Tür, ne? So. Weil tatsächlich weiß ich noch relativ genau, ich glaube, bei der Mili haben wir mal eine U geschummelt oder vergessen einfach, kriegt man ein Schreiben vom Jugendamt. So, meine Formulierung war, steht das Jugendamt vor der Tür. Und jetzt bekam ich ein Schreiben von Viviane. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mich sehr über die erste Folge gefreut. Eine Anmerkung von mir als Kinderkrankenschwester, die im Jugendamt arbeitet, kann ich mir aber leider nicht verkneifen. In Minute 50:25 sagt Martin, dass das Jugendamt vor der Tür steht, wenn man die U's beim Kinderarzt oder Kinderärztin nicht wahrnimmt. Mhm. Das stimmt so aber nicht. Wenn eine U nicht läuft, werden wir im Jugendamt informiert und schreiben die Eltern an und empfehlen, die U wahrzunehmen. Mehr geschieht aber zunächst nicht. Mir ist das deshalb so wichtig, weil ich jeden Tag darum kämpfe, die Ängste der Familien dem Jugendamt gegenüber abzubauen. Natürlich hat das Jugendamt ein Wächteramt. Ich zum Beispiel arbeite im Bereich der Aufklärung und Beratung. Aber ich möchte den Schrecken vor diesem Amt ein bisschen abbauen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße, Viviane. Wollte ich hiermit klargestellt haben. Ich wollte also nicht zum Ausdruck bringen, dass die dann wie Tramsche Spezialeinheiten dir das Haus einrennen. Unglücklich formuliert. Vielen Dank für die Aufklärung.
Ja, bedanke ich mich auch. Ich habe mir gedacht, für diesen Sonntag, ich bringe mal ein paar gute Nachrichten mit.
Stimmt, das muss man mal kurz betonen, auch wenn wir Donnerstag ausstrahlen. Wir sitzen hier am Sonntagmorgen.
Ja.
Wir tun alles hier.
Es gibt tatsächlich mehr gute Nachrichten, als man so mitbekommt, weil sich ja so die Standard-News, die stützen sich ja vor allem auf das Negative, was in der Welt passiert, was ja auch meistens relevanter ist oder nee, kann man echt gar nicht sagen, aber es hat natürlich häufig eine gewisse Dringlichkeit und es ist aber nicht wirklich relevanter, weil glaube, dass gerade ganz viele Leute so ein bisschen verzagt sind, weil sie denken, es werden gerade in ganz vielen Bereichen die Uhren wieder so zurückgedreht, es hat doch einfach alles gar keinen Zweck mehr. Aber es gibt eben doch noch ein paar Dinge und Neuigkeiten, die zeigen, es geht voran.
Die gute Nachricht der Woche.
Es ist zum Beispiel ja immer so ein beliebter Spruch zu sagen, wir Deutschen müssen ja nichts fürs Klima tun. Guck dir mal an, was die Chinesen machen. Die bauen da ihre neuen Kohlekraftwerke. Ausgerechnet bei den Chinesen, die ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld in den Ausbau der erneuerbaren Energien gesteckt haben, kippt jetzt die ganze Sache aber. Also schon seit einiger Zeit sieht man, dass die CO2-Emissionen stagnieren und jetzt auch schon leicht rückläufig sind. Und das bedeutet einerseits, dass es jetzt tatsächlich so weit ist, dass die sehr viel früher als man dachte, nach allem, was man jetzt gerade sehen kann, muss man ja auch ein bisschen vorsichtig formulieren, rückläufig sind, was ihre Emissionen betrifft. Und es passiert noch eine Sache, dadurch, dass die das alles so hochskaliert produzieren, werden die Sachen, die man dafür braucht, also die Technik natürlich auch, die Technik wird günstiger und das heißt, dass andere Länder da auch nachziehen können. Du guckst so skeptisch. Hattest du dir die Sache mit dem Klima jetzt ganz anders vorgestellt?
Nein, gar nicht.
Du auch
nicht
wieder zurück zu diesen fossilen Brennstoffen?
Ja, nee, ach, ich steuere ja regelmäßig dagegen. Ich verbrenne ja Autoreifen und Kühlschränke im Garten.
Ja, einer muss ja.
Genau. Nein, ich habe gar nicht skeptisch geguckt, sondern ich habe konzentriert zugehört. Ah, ja. Habt ihr sehr fokussiert zugehört, weil es wirklich lustig ist, was du sagst. Was uns beide anbelangt, weil ich, mein Tipp des Tages, den rotze ich hier schon raus, ist tatsächlich die Live-Tour von Dirk Steffens. Und das ist wirklich verrückt, weil das Programm heißt Hoffnungslos Optimistisch. Und der erzählt da auf eine, finde ich, extrem unterhaltsame Art und Weise. Also die Leute begackern und bekringeln sich da 2 Stunden. Erzählt da auf eine sehr unterhaltsame, aber faktenbasierte Art und Weise, dass die Nachrichten gar nicht so schlecht sind, wie wir uns immer sozusagen eintrichtern lassen, sondern dass im Prinzip sich eigentlich seit Menschengedenken alles einfach verbessert hat. Und dass gerade auch dieser Turnaround, von dem du beschrieben hast, dass der total realistisch ist und dass ganz, ganz viel Positives passiert. Und man geht aus diesem Abend raus nicht mit dem Gefühl, ja, wunderbar, jetzt kann ich ja wieder Autoreifen verbrennen, aber man geht schon mit einem Gefühl raus von, oh, das ist richtig erleichternd.
Ja.
Und natürlich ist ja klar, dass das Gehirn biologisch betrachtet die Bedrohungen intensiver abspeichert. Ist ja logisch, ne? Jetzt komme ich nicht mit Säbelzahntiger und so, aber da ist es wirklich sehr on point, dass gerade echt viel passiert und auch all die Jahre viel passiert ist. Das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Vortrag oder eigentlich ist es eine Show.
Ja, und es ist, glaube ich, ich finde, es ist gerade wichtig, sowas jetzt zu erzählen. Und ich habe gesehen, die Tour ist, glaube ich, auch schon nahezu ausverkauft, oder? Ich habe jedenfalls aus ein paar Städten gesehen, dass es keine Tickets mehr gab und sich die Leute schon beklagt haben.
Das stimmt, weil es da aber einen sehr guten Tourneeveranstalter im Hintergrund gibt. Sind wir gerade dabei, Termine für 27 zu buchen. Die Hallen werden jetzt etwas größer. Wir sind ja konservativ daran gegangen und haben mal so zwischen 300 und 500 Leute Säle gebucht. Also Dirk war da sehr, sehr schnell, sehr, sehr voll. Es gibt noch in ein paar Städten wirklich winzige Restkartenkontingente, aber es kommt jetzt. Also es werden zeitnah die neuen Termine veröffentlicht und es lohnt sich total. Er macht das wirklich saugut und es ist inhaltlich echt eine Wohltat.
Ja, und es ist vor allem, also es gibt ja auch diesen Begriff pluralistische Ignoranz. Das heißt ja, dass man selber immer denkt, ja, man würde ja, aber die anderen tun ja nicht. Und das, dieses Gefühl, das ist ja eigentlich eine Verzerrung, so ist die Welt ja gar nicht. Das hält einen dann aber auch wieder von bestimmten Verhaltensweisen ab und das bremst letztlich auch sehr wichtige Reformen aus. Also man muss sich auch diese positiven Nachrichten immer wieder geben und man muss auch sehen, dass andere auch so ticken und dafür sind gerade auch so Abende, wo man mit anderen Menschen zusammenkommt, auch nicht zu ersetzen. Und das ist nicht so, als würde man sich dann irgendwie einen Vortrag online angucken oder das irgendwie runterladen. Das ist dieses gemeinsame Erleben mit Menschen an einem Ort, das kann man nicht ersetzen.
Und manchmal sind so Kleinigkeiten. Ich habe vor 3-4 Tagen habe ich einen Anruf bekommen von Stunki. Stunki war viele Jahre Lichttechniker bei mir. Ganz, ganz super Kerl, also fachlich aber auch als Mensch irgendwie eine 1 mit 35 Sternchen, ruft mich an. Wir hatten bestimmt schon 3-4 Jahre nichts mehr voneinander gehört. dachte natürlich, jetzt kommt eine Hundefrage, also die haben auch einen Hund. Da sagte, hör mal, du hast so diese Kooperation mit VW. Kann ich dich jetzt mal ein paar Sachen fragen? Und da habe ich so gelacht, habe gesagt, du willst mich technische Sachen fragen? Das ist ja witzig. Und dann sagt er, nee, ich weiß schon, wie so ein Elektroauto funktioniert. Ich habe jetzt den ID7 Probe gefahren. Aber ich habe jetzt wirklich mal so ein paar Fragen aus der Praxis. Und ich fand das einfach geil, weißt du? Also, dass er natürlich die Technik viel eher versteht als ich, aber einfach gesagt hat, hör mal, du fährst das Ding jetzt schon einige Zeit, erzähl mal. Und dann kam er so ins Plaudern und habe gesagt, hör mal, was ist denn bei dir der Gedanke? Warum steigst du um auf E-Mobilität? Dann sagt er, hör mal, ganz ehrlich, wir haben jetzt einen 15 Jahre alten Audi. Der ist 15 Jahre Bombe gefahren und der fährt ja wirklich viel, ne? Der ist ja auch nur unterwegs.
Ja.
Sagt, aber das Auto ist jetzt um, das geht jetzt weg. Und dann haben wir überlegt, boah, sollen wir auf Elektro umsteigen? Einstieg ist ja schon ein bisschen teurer. Aber jetzt gibt's ja gerade, und ist ja wirklich so, jetzt wird's ja im Moment wieder subventioniert und VW hat nochmal zusätzliche, so rabattierte Modelle jetzt. Und dann sagt er, haben wir uns doch überlegt, boah, sollen wir das jetzt machen? Haben aber auch ein bisschen Angst. Das Auto in 10 Jahren, ist das noch nachhaltig und so? Und dann hat er etwas gesagt, wo ich mich so gefreut habe und sagt, aber weißt du, irgendwann muss man ja auch mal anfangen.
Ja.
Wir haben noch ein kleines Kind, aber wir haben ja auch ältere Kinder, Enkelkinder stehen vielleicht bald an. Irgendwie hatten wir so das Gefühl, man muss jetzt auch mal anfangen, verdammt nochmal. Ja. Ich habe mich so darüber gefreut, weil das genau das war, als ich die Photovoltaikanlage aufs Dach gepackt habe, haben viele um mich herum gesagt, naja, aber in 3 Jahren ist das veraltete Technik. Ja, alles ist immer in 3 Jahren veraltet, in Anführungsstrichen, aber funktioniert wird die noch. Irgendwann muss man mal anfangen. Und ich finde, so dieses im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu sagen, nee, aber das mache ich jetzt. Naja, ich rette nicht die komplette Welt und ich habe keinen Einfluss auf die großen Stellschrauben wahrscheinlich, aber ich kann in meinem Rahmen was machen. Und das fand ich total schön, dass jemand sagt, ja, wir machen das jetzt. Und ja, stimmt, der Wagen kostet uns da im Leasing 80 Euro mehr als ein anderer Wagen, aber das ist uns einfach wert. Und das fand ich echt schön.
Sehr schön. Und es gibt ja auch in anderen Bereichen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt ja eben auch diese Nichtregierungsorganisationen, die man zum Beispiel auch mit einem kleinen Beitrag unterstützen kann. Da hilft ja auch jeder Euro. Und das ist ja zum Beispiel so, dass sie da manchmal so Sammelklagen führen. Oder jetzt ein zweites Beispiel aus der Rubrik Die gute Nachricht ist eine gute Nachricht für die Umwelt. Und zwar wurden jetzt Ölbohrungen im Umweltschutzgebiet Nationalpark Wattenmeer gestoppt. Jetzt wird der normale Hörer, die normale Hörerin sich fragen, Moment mal, wieso wird da überhaupt noch Öl gebohrt? Aber da ist tatsächlich einiges möglich, auch in diesem Naturschutzgebiet. Auch so eine Grundschleppnetzfischerei ist da kein Tabu. Und die Deutsche Umwelthilfe hat aber geklagt, weil es kein Umweltverträglichkeitsgutachten gab, als diese Ölbohrung gestartet ist. Jetzt läuft die schon seit Jahren. Und es muss eigentlich gemacht werden, bevor so eine Anlage gebaut wird. Aber das ist eben auch im Nachhinein ein Problem. Und das klingt jetzt natürlich alles sehr bürokratisch, ne, mit Umweltverträglichkeitsgutachten. Aber bürokratisch heißt eben auch, im großen Teil, das vergisst man ja bei solchen Regeln auch, das hat auch manchmal einen Sinn. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen im Kopf haben, wenn Bürokratieabbau als Wahlversprechen immer so abgefeiert wird, ist ja erstmal nichts dagegen einzuwenden, Dinge auch mal zu verschlanken. Aber wenn das heißt, dass zum Beispiel der Umweltschutz so untergraben wird, dann ist es eben nicht so gut.
Ja, genau. Also da macht so die Dosis das Gift. Ne? Du fragst dich ja, wenn du einen 70 Zentimeter hohen Gartenzaun bauen willst, warum dann der Nachbar kommt und das mit dem Bauamt stoppt. Ja. Da denkst du schon, ah, okay, alles klar. Endstadium der Bürokratie. Aber bei ein paar Sachen macht es einfach Sinn. Und das ist ja, weißt du, da sind wir sofort beim Thema Hundeerziehung. Wie oft ich das erlebt habe, dass Menschen mir gesagt haben, ja, aber ich will nicht, dass mein Hund ein dressierter Affe wird. Soll ein bisschen Freiheit behalten und so. Ja, genau. Alles super. Bin ich voll dabei. Aber so ein paar Spielregeln geben Sicherheit. Und das vergessen Menschen immer. Ja. Dass es so ein paar Grundspielregeln im Zusammenleben braucht, auf die wir uns einfach auch mal so jetzt gesellschaftlich geeinigt haben. Wir haben gesagt, ey, bei Rot bleiben wir stehen. In den meisten Fällen schaffen wir das auch. Aber es sorgt einfach für Sicherheit. Und zwar nicht nur, dass nicht Autos ineinander fahren, sondern auch emotionale Sicherheit. Du kannst dich darauf verlassen, dass das eine Regel ist. Und so muss es eigentlich dem Hund gehen. Dass er also die Lernerfahrung sammelt. Schau mal, das haben wir jetzt besprochen. Das war vielleicht auch mal zäh an manchen Stellen. Aber die Regel gilt jetzt. Und mit nichts machst du einen Hund verrückter, als jeden Tag neue Regeln aufstellen, um sie am nächsten Tag wieder aufzuweichen. Das ist ja genau das, was ich aufs Schärfste kritisiere, bei manchen Hundesportlern, natürlich nicht bei allen, die also auf dem Hundeplatz extrem streng sind, teilweise extrem grob sind, aber im Alltag kann der Hund machen, was er will. Mhm. Und der Hund differenziert da eben nicht. Natürlich weiß der, hier ist ein Hundeplatz, das und das ist jetzt gefragt, aber er steht ja immer in Beziehung zu einem Menschen. Und er steht ja immer in Beziehung insofern, als dass er uns dauernd beobachtet. Und ich kann da nicht sagen, hier bin ich konsequent und da nicht. Nee. Das ist zäh, das weiß ich, aber ein Hund hat ein Recht auf Sicherheit, finde ich.
Ist eine sehr gute Überleitung zum letzten Punkt in der Rubrik Gute Nachrichten. Also es ist jetzt eher so eine kleine Nachricht, aber ich finde sie interessant, weil ich dazu nämlich auch noch eine Zuschrift erhalten habe. Ich hatte das gepostet in meinem Instagram-Account in der Story. Gericht stoppt Qualzucht von Katzen im Kreis Bad Kreuznach. Also das Verwaltungsgericht in Koblenz hat einer Züchterin aus dem Kreis Bad Kreuznach verboten, Nacktkatzen zu züchten. Und die Frau muss die Tiere nun kastrieren lassen. Das war schon eine Entscheidung in der zweiten Instanz. Und die Entscheidung wurde eben damit begründet, dass den Tieren die Tasthaare fehlen, beziehungsweise dass die stark verkürzt sind. Und die Schnurrhaare sind eben wichtig, um sich zum Beispiel im Dunkeln zu orientieren oder um Beute aufzuspüren. Außerdem schützen die Haare die Augen und sind auch für die Kontaktaufnahme nötig, und dass diese Tasthaare fehlen, führt eben dazu, dass die Tiere ein Leben lang leiden müssen. Also klassische Definition von Qualzucht. Und da habe ich eine Zuschrift bekommen, die lese ich mal kurz vor. Ich bin irritiert. Als Besitzerin von 3 Sphinxen, also das muss ich noch dazu sagen, die Rasse, um die es in der Meldung ging, war eine Canadian Sphinx. Und die Hörerin schreibt jetzt eben, sie ist Besitzerin von 3 Sphinxen, und ich zitiere weiter, ich bin irritiert als Besitzerin von 3 Sphinxen, dass man sie als Qualzucht betitelt. Ein brachycephales Tier, das nicht atmen kann, eins mit kurzen Beinen, ein Perser mit so viel Fell, dass es filzt, einfach eine Rasse mit gesundheitlichen Problemen, eingeschränkter Lebensqualität, das gehört nicht gezüchtet. Ich empfinde, ich bin nur Besitzerin, nicht vom Fach, es jedoch nicht so, dass meine oder andere nackte Katzen einen Verlust der Lebensqualität erleiden durch fehlendes Fell. Es gibt nackte Rassen mit langen Schnurrhaaren und eben welche mit kurzen. Die Fibrissenkissen sind ja dennoch vorhanden und sensibel. Die Haut nicht empfindlicher als bei anderen Tieren, in Klammern Sonnenschutz nicht nötig, nur bei roten oder weißen Tieren auf Schatten achten, gilt aber auch für pelzige Kollegen. Und es treten auch keine Zahnfehlstellungen auf, wie bei einigen nackten Hunderassen. Hattet ihr, du und Martin, schon mal eine Diskussion darüber, in die ich mal reinhören kann? Danke. Also, was ich daran interessant fand, war, das ist eine Halterin, die sich ja offenbar auch um das Thema Qualzucht durchaus Gedanken gemacht hat, aber das Problem bei den eigenen Tieren nicht sieht.
Wer kennt es nicht?
Aber es ist, ich glaube, es ist was Urmenschliches, weil,
total. Und ein
klassisches Beispiel für diese kognitive Dissonanz, dass es einem auch einfach schwerfällt, das eigene Handeln auch nochmal so zu hinterfragen. Denn wenn man mal googelt und sich Informationen beschafft zu dieser Rasse, dann kommt man auch noch auf andere Dinge. Das sind ja nur Ausschnitte von diesen ganzen Problemen, die da jetzt zitiert wurden in dem Gerichtsurteil. Aber dass auch diese Tasthaare ein so wichtiges Sinnesorgan sind, das würde ja eigentlich schon reichen. Also die Frage ist ja, warum sollte man denn eigentlich Katzen weiter züchten, die diesen Defekt aufweisen? Und ganz abgesehen davon kann man sich auch wieder gerne beim Qualzucht-Evidenznetzwerk, kurz QEN, also Q-U-E-N, nochmal angucken, welche vielen Probleme diese Nacktkatzen eben häufig noch haben.
Ja, ich, also jetzt muss man eine Sache mal sagen, was ich erstmal total super finde, ist, dass sie uns schreibt.
Ja, ich auch.
Und ja, in einen Dialog geht. Und, und jeder von uns wird sich schon mal dabei ertappt haben oder wurde von anderen Menschen ertappt, dass er Dinge macht, die er eigentlich bei anderen so ein bisschen kritisiert oder wo er sagt, ist eigentlich nicht ganz richtig. Und ich verstehe das voll. Und ich kann da wirklich bei mir wahrscheinlich 300 Beispiele finden, täglich wahrscheinlich. Aber ich finde total wichtig, es immer wieder neu zu hinterfragen. Und genau deshalb habe ich immer total, ja, fast schon Ehrfurcht vor Leuten, die aus einer totalen Leidenschaft ausbrechen und erkennen, das war einfach nicht richtig. Und deshalb bin ich, weißt du, wenn ich den Detlef Steves nochmal als Beispiel dazu nehme, wie krass sich seine Wahrnehmung zum Thema Tierschutz und Qualzucht verändert hat. Ich kann dir wirklich sagen, der hat vor 3-4 Jahren, wenn ich so sozusagen über die Sonnenbrille auf Kai Uwe geguckt habe und so ein bisschen stichelig gesagt habe, Mensch, das ist ja schön, dass der schon 8 Minuten am Stück laufen kann, wie man so unter Kumpels dann ist. Da wurde der sauer, kannst du dir nicht vorstellen. Das Wort Qualzucht war...
Doch, ich kann es mir vorstellen.
Das war wirklich schlimm. Und dass er für sich inzwischen über Wissen und sich damit beschäftigen total klar sagt, ey, ich finde diese Bollerköppe super und es kann durchaus sein, dass mir so ein Hund aus dem Tierschutz nochmal begegnet und den nehme ich mit nach Hause. Aber es scheidet für mich komplett aus, jemals so einen Hund beim Züchter zu kaufen. Und ich weise darauf hin, wie problematisch das ist. Und das bewundere ich sehr. Aber ich finde, man muss Leute auch rausholen aus etwas. Also das heißt, ich finde immer total doof, wenn Leute an die Wand genagelt werden für 30 Jahre oder 30 Jahre am Stück noch an die Wand genagelt werden, obwohl sie wirklich aufrichtig sagen, ja, habe ich einfach nicht besser gewusst oder ich habe es verdrängt und keine Ahnung was. Und deshalb finde ich das immer mega, wenn so Leute dann sagen, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht.
Ja, ich auch. Und das sollte jetzt auch gar nicht so klingen, als würde ich denken, dass ich das nicht in anderen Bereichen auch genauso hätte. Und ich habe zum Beispiel auch, wenn ich mich über Trudi beuge, um sie anzuleihen, das mache ich im Alltag, dann sehe ich auch schon manchmal, dass sie irgendwie mit dem Maul steckt und fragt mich dann auch, oh, warum habe ich das jetzt wieder so gemacht? Ne? Da dachte ich irgendwie, es muss jetzt schnell gehen, auch für sie. Und also wir sind ja alle nicht... perfekt, was diese Sachen betrifft. Und das sind ja sogar nur die Sachen, die ich selber schon erkannt habe. Ne? Mhm. Von den anderen weiß ich ja gar nichts. Aber
es kommt was Interessantes. Und ich glaube, das kann man mit Kinder- und Hundeerziehung vergleichen. Ich glaube, dass weder ein Kind noch ein Hund die Erwartungshaltung hat, dass es immer den ganzen Tag nur richtig und fair und perfekt behandelt wird. Mhm. Ich glaube, das Entscheidende ist, also ich habe mich wirklich bei meinen Kindern auch oft entschuldigt. Und gesagt, ah, das war jetzt, glaube ich, jetzt hast du einfach recht gehabt in der Diskussion. Oder das war, da habe ich jetzt blöd reagiert oder so. Ne? Und ich glaube, dass das der Gag in Kindererziehung ist, auch ganz ehrlich zu sagen, nee, hast du einfach recht gehabt, auch mit kleinen Kindern. Und genauso, glaube ich, auch ist es für einen Hund nie ein Problem, wenn du mal einen Fehler machst, aber dementsprechend authentisch bleibst. Also das höre ich, authentisch insofern, ich höre oft, dass Leute sehr unsicher sind bei der Korrektur eines Hundes und sagen, keine Ahnung, ich bin mit Sonja Zietlow jetzt in den letzten Tagen viel unterwegs gewesen, weil wir viel Golf gespielt haben. Und die hat wirklich einen zauberhaften Hund namens Monkey. Und Monkey ist wirklich, die ist einfach vom Himmel gesegnet worden. Der Hund ist einfach toll. Also Punkt. So, ne? Und jetzt ist Sonja ja sehr hundeerfahren, hat immer Hunde aus dem Tierschutz und so weiter. Es gibt also eine Kleinigkeit, wo die gerade so ein bisschen mit struggelt. Und das ist, also Monkey geht mit auf den Golfplatz und benimmt sich da wirklich perfekt. Also sie
Was hat er für ein Handicap?
Ja, sie ist professional. Also beide. Sowohl Sonja als auch sie. Also Sonja ist wirklich, ja, die wahrscheinlich beste Amateurgolferin, mit der ich hier gespielt habe, die ist wirklich richtig gut, aber Monkey eben auch. Also Monkey kapiert, ohne dass man es ihr groß beigebracht hat, sondern über ein ritualisiertes Handeln mit Sonja. So, also, wenn jetzt jemand abschlägt, dann setze ich mich einfach daneben, gebe Ruhe, dann zieht die Kolonne weiter, dann trottel ich mit. Ah, ist ein langer Weg, dann kann ich auch mal links und rechts in die Büsche rennen, aber ich tauche dann wieder auf, weil am Putting Green setze ich mich wieder daneben und halte die Schnauze. Mhm. Sensationell. Aber jetzt hat Monkey sich angewöhnt, hier und da einen kleinen Hasenköttel zu verspeisen.
Naja, so. Wie dein Sohn Moritz schon sagte, die Smarties der Hunde.
Genau, das hat Marvin, glaube ich, gesagt. Also klar, ja. Aber egal. Und dann haben wir so darüber geredet. Und er hat gesagt, ey, Monkey ist so ein sensibler Hund. Wenn du da zweimal schnell hinläufst und die anmaulst, allein schon von der Körpersprache, da ist fertig mit Schönschreiben, das macht die nicht zweimal. Und Sonja ist eigentlich ziemlich gerade und sehr genau in der Erziehung, finde ich. Und dann guckt sie mich an und dann sehe ich schon, die kriegt dieses weiche Gesicht und sagt, das nimmt die nicht ernst. Und das heißt, wie, das nimmt die nicht ernst? Das ist ein total sensibler Hund, klar, nimmt die ernst. Sagt sie, ja, sie merkt ja, dass ich eigentlich drüber lachen muss. Punkt. Ende der Diskussion.
Weißt ist doch auch so, oder?
Total. Und das meine ich mit authentisch. Ja. Wenn sie da hinläuft und eigentlich im Gedanken hat, ich könnte mich auf den Hund werfen und den kaputtknuddeln, weil ich es so lustig finde, zieht die Nummer nicht. Aber im Umkehrschluss, angenommen, sie würde jetzt mal übertrieben korrigieren, weil das ist wirklich ein sensibler Hund, und dahin rennen und mal richtig aus der Hose springen. Wäre Monkey nicht traumatisiert, obwohl die Korrektur vielleicht zu heftig wäre, weil das gesamte Konstrukt mit denen klar ist. Und wenn du dann mal eine Überreaktion zeigst und einen Hund vielleicht über Gebühr gemaßregelt hast, dann ist der nicht sofort für immer fertig mit Schönschreiben. Ne? Also da, also die Leute sind manchmal zu wenig intuitiv, hören zu wenig auf den Bauch.
Okay.
Und was dir dein Bauch sagt in der Hundeerziehung, ist in aller Regel richtig.
Gut.
Ja, du musst auch nicht alles interessant finden, was ich erzähle.
Ne, ich fand das beruhigend, tatsächlich. Und ich suche natürlich insgeheim nach einer guten Überleitung
zu
meiner Lieblingsrubrik.
Ja. Aber nur, weil die Musik kommt, ne?
Das Rasseporträt.
Ich habe heute, und ich möchte das gerne nochmal betonen, ich denke mir diese Rassen nicht aus. Ich suche mir die zwar manchmal auch aus, aber die werden auch immer wieder vorgeschlagen, so wie in dieser Woche.
Gehässigkeitsrubrik.
Die FCI Nummer 201. Ich möchte eine Sache vorab sagen, dass auf den meisten Bildern, die ich zu diesem Hund gesehen habe, es aussieht, als wäre der Kopf direkt an den Rumpf geschraubt.
Was?
Ja.
Also der Hund hat keinen Hals aus deiner
Sicht. Ich finde, das Tier wirkt häufig halslos.
Ich hatte jetzt so viel Zeit, ich hatte jetzt echt wahnsinnig viel frei. Ich habe eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich aus reiner Gehässigkeit die Rassen lerne. Und einfach jedes Mal, wenn du eine Zahl sagst, sofort bumm. Und dann hätte ich es ja nach 6 Folgen erstickt, aber ich bin zu faul für sowas.
Du bist zu faul und du hast ja zu deinem großen Glück auch bessere Dinge in deinem Leben zu tun.
Ich bin einfach so faul.
So der Hals. Ich fange dann auch direkt mal mit dem Hals an. Das obere Profil ist leicht gebogen. Der Hals ist immer kürzer als der Kopf. Er ist dick, sehr kräftig und muskulös.
Warte mal, stopp. Du hast gesagt, der Hals ist immer kürzer als der Kopf bei dieser Rasse. Und jetzt wird's echt interessant. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, in welchem Verhältnis stehen Hals und Kopf bei den einzelnen Rassen. Also im Kopf habe ich jetzt schon, dass zum Beispiel so Windhundartige, auf den ersten Blick wirken die mehr sehr langhalsig.
Würde ich auch sagen.
Ach, das ist eine biologische Funktion? Spannend, ich habe ja nie drüber nachgedacht. Weiß
ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man über den Hals, wenn der lang ist, dass man darüber vielleicht sogar auch so, weil da ja die Halsschlagader sehr weit oben ist, ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Dass man zum Beispiel keine Ahnung, ich höre auf mit dem dem Stuss.
Naja, also warte, ganz kurz nur. Also ich kann mir jetzt vorstellen, also wenn Hunde, die zum Beispiel mal zum Kämpfen gezüchtet wurden, da hätte ich ohne, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich, da hätte ich immer im Kopf, da muss der Hals ja sehr kompakt sein, weil der muskulös sein soll. Und
auch keine Angriffsfläche, ne?
Ja, genau, auch keine Angriffsfläche, aber ich hätte eher im Kopf, ich sag mal Mike Tyson, was soll der mit einem 30 oder 80 Zentimeter langen Hals? Der muss ja kompakt sein und wuchtige Muskulatur da haben. Und das ist ja, ich sag mal, so eine Giraffe. Ne, wenn die also so kämpfen, die schleudern sich ja die Köpfe so gegeneinander, ne?
Ja, ja.
Da macht das ja vielleicht auch wieder Sinn. Aber, aber warte mal, ein Windhund kämpft ja nicht drin. Egal. Falls jemand dazu eine wissenschaftliche Erkenntnis hat, immer her damit.
Ja.
Also, und diese Hund hat einen kurzen Hals.
Wir nehmen auch eine unglaubwürdige Theorie, wenn sie unterhaltsam ist, würde ich sagen.
Okay.
Also der Hals ist immer kürzer als der Kopf. Er ist dick, sehr kräftig und muskulös, stets ohne Wamme und von langem, dichtem Haar bedeckt, das besonders beim Rüden einen gut sichtbaren Kragen bildet.
Mhm. Okay, Achtung. Soll ich dich an meinen Gedanken teilhaben lassen?
Ja.
Okay.
Immer.
Vielleicht ist auch total lächerlich und der Hund wiegt nur 4 Kilo. Aber das, was du beschreibst, ich denke jetzt an Funktionalität, ne? Also wuchtiger, also kompakter Hals und sehr dicht befällt. Ne? Da habe ich schon sofort was Herdenschutzhundartiges im Kopf, weil es da ja eigentlich biologisch eine gewisse Funktionalität haben könnte, ne? Also gegen wehrhaftes Wild sich verteidigen.
Ja.
Da könnte das ja schon sehr Sinn machen.
Wehrhaftes Wild, meinst du Wölfe zum Beispiel?
Bären, Wölfe, Menschen.
Ja.
Also da, aber vielleicht, können wir, vielleicht ist es auch nur ein 3-Kilo-Hund, aber ich denke in die Richtung. So.
Ja, dann würde ich doch direkt sagen, wie groß das Tier ist. Der Rüde zwischen 67 bis 73,5 Zentimeter, die Hündin zwischen 62 bis 70 Zentimeter und zum Gewicht der Rüde 40 bis 52 Kilogramm und die Hündin 35 bis 45.
Okay, also ein Kangal ist es nicht. Ich glaube, A, den hatten wir schon und B, finde ich nicht, dass der Kangal auffällig kompakten Hals hat. Okay. Ich habe eine Theorie. Ich finde die außerordentlich schön, wie bei vielen Herdenschutzhunden hat mich das Thema. Könnte man einen solchen Hund tendenziell Giovanni nennen?
Man könnte.
Okay, wir sind in Italien.
Ja.
Okay, ich tippe in Richtung Maremmano.
Genau, der ist es. Ach, es ist der Abruzzen-Schäferhund.
Mhm.
Alte Schäferhundrasse geht zum einen auf Herdenschutzhunde zurück, die heute noch in den Abruzzen eingesetzt werden, wo die Schafzucht auch jetzt doch mit Erfolg betrieben wird. Zum anderen aber auch auf Hirtenhunde, die in den Maremmen der Toskana und des Latiums lebten. Was sind denn die Maremmen überhaupt? Ist das eine eine Hügelkette oder sowas?
Lass mal rennen.
Das wohl sein?
Das ist, glaube ich, falsch übersetzt.
Besonders
eine Rennstrecke.
Besonders nach 1860 begünstigte das saisonale Ziehen der Herden von der einen Region in die andere eine natürliche Vermischung der beiden ursprünglichen Rassen. So, was ich gelesen habe, was mich besonders interessiert, achso, vielleicht sage ich erstmal, wer uns das hier vorgeschlagen hat. Und zwar ist das eine Nachricht, wie gesagt, aus der Hörerschaft. Danke für den Podcast, insbesondere für das Rasseporträt. Sehr gerne. Seit Mai begleite ich ehrenamtlich im Tierheim Gießen den Herdenschutzhund-Mischling Titan. Ich wünsche mir daher den Abruzzen-Herdenschutzhund im Rasseporträt. Darüber würde ich mich unglaublich freuen. Das machen wir doch sehr gerne, liebe Saskia. Und total super, also dass du diese Arbeit machst.
Und können wir nicht auch den direkt mal mit verlinken? Kann Saskia uns nicht mal einen Link schicken zu dem Hund, wer der zur Vermittlung steht?
Ja, das könnte man noch machen. Für Tierheim Tier der Woche ist Titan. Sollte er noch da sein?
Ja.
Ja, und was sagst du? Also der Herdenschutzhund ist ja für gewöhnlich erstmal schwierig in der Familie. Ich habe jetzt aber gelesen, dass es durch verschiedene Zuchtmaßnahmen eben auch gelungen sei, so besonders schwierige Charaktereigenschaften von Herdenschutzhunden zu minimieren. Mhm. Und das steht aber im nächsten Satz. Aber am besten ist es trotzdem, wenn er ein möglichst großes Rudel zum Aufpassen hat. Und wenn dieses große Rudel ein Menschenrudel ist, sollte es doch nicht die Aufgabe von einem Hund sein, auf diese Menschen aufzupassen, oder?
Naja, es sei denn, du willst Schutzhunde-Weltmeister werden, aber dafür sind die echt nicht geeignet. Also, Maremmano, ich bin vor, ich würde jetzt mal gefühlt sagen, 20 Jahren oder so, das erste Mal auf diese Rasse gestoßen und hatte einen Hund in Erftstadt im Training, der wirklich so gar nicht dieser Rasse entsprach, nämlich ein ängstlicher Hund. Und zwar nicht ängstlich im Sinne von, ich verstecke mich und beiße um mich, sondern ein Supersensibelchen. Es war ein Tierheim, das sich an mich gewandt hat und habe mit dem Hund eine Zeit lang trainiert. Kam aus, ja, ich sag mal, zwei Jungs hatten sich den gekauft und der Hund sollte diese Aufgaben übernehmen, die man diesen Jungs sofort zugeschrieben hat. Also zwei Vollidioten. Jetzt war dieser Hund aber als Welpe scheinbar schon sehr sensibel und die sind, weil sie dachten, ja, mit so einem Herdenschutz und geht man möglichst grob um, schon als Welpe sehr grob mit dem umgegangen. Und dieser Hund war extrem sensibel und ängstlich. Haben wir aber hinterher richtig gut vermittelt bekommen. Ein echtes Zückerchen. Also ein ganz, 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 ganz toller Hund. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Maremmano eigentlich alle Herdenschutz- und Kriterien erfüllt. Sehr präsent, wenn es drauf ankommt. Man muss ein bisschen gucken, was die Vergesellschaftung anbelangt. Ich finde aber, dass er nicht so ein Extremist ist.
Mhm.
Also wie ein Ovčarka zum Beispiel, wo du sagst, da ist aber schon wirklich Königsdisziplin. Ich finde, dass man einen Maremmano, wenn der nicht extrem ausgeprägte Herdenschutz- und Kriterien mitbringt, durchaus in eine Familie integrieren kann und sehe das also wirklich auch machbar für einen durchschnittlich ambitionierten Hundehalter.
Mhm.
Ich habe Ich war mal sehr verknallt in eine Halterin eines Marimanos. Da ist aber leider nicht so richtig was draus geworden.
Das möchte Hatte der Hund was damit zu tun?
Nein, es lag nicht an mir, möchte ich hier betonen. Die Dame entschied sich dann doch anders. Vielleicht auch verständlich. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte gerne mit diesem Marimano das Leben geteilt. Ich finde die Hunde gut. Also ich finde die optisch total ansprechend. Und auch das muss ja erlaubt sein, dass man sagt, ich finde etwas schön. Aber vom Verhalten her, ich finde, dass die gut machbar sind, ehrlicherweise.
Ah ja. Also es gibt, was die gesundheitlichen Aspekte betrifft, auch wieder so ein paar Sachen wie HD, ED, bestimmte Augenkrankheiten. Und man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen um das Fell kümmern. Und zusehen, dass der Hund es auch vor allem an heißen Sommertagen nicht zu heiß hat. Aber an sich ist das jetzt kein Hund, wo sich sofort so eine riesige Liste von gesundheitlichen Problemen aufklappt.
Ja, und verhaltenstechnisch muss man eben wie bei allen Herdenschutzhunden immer gut darauf achten, dass die keine mobile Territorialität entwickeln, weil es gibt halt Hunde, die sind halt zweimal im selben Park und sagen, ach krass, das ist ja mein Park. Darauf muss man schon sehr bei den Herdenschutzhunden achten. Also das ist ganz klar. Und wenn man jetzt so einen Hund jung bekommt, dann ist ja immer meine Marschroute, möglichst viele Menschen kennenlernen, die leckere Würste verabreichen, dass diese Hunde nicht diese Skepsis Menschen gegenüber entwickeln.
Ja.
Das, aber ansonsten finde ich, sind die gut irgendwie.
Gut.
Ja. Apropos, ich finde die gut. Du holtest gerade Luft, wolltest du was sagen? Entschuldige.
Nee, gar nicht.
Ich habe ja einen Aufruf gestartet, für den ich ein bisschen angegangen wurde. Möchte mal einmal kurz wiederholen. Und zwar suche ich für Freunde einen Hund. Und diese Menschen haben gute Gründe, warum der Hund ein paar Kriterien auch optischer Natur haben sollte. Mhm. Und zwar, den Aufruf wiederhole ich hier gerne noch einmal. Ein Hund circa 2 Jahre alt, Geschlecht egal. Der darf auch 1,5 und auch 3,5 sein, wäre auch egal. Der darf auch 1 Jahr sein und 3,5, aber so ungefähr 2 Jahre alt. Dieser Hund sollte nicht größer als 50 Zentimeter sein. Er muss aber vom Verhalten her 2-3 Dinge absolut mitbringen. Also Charaktereigenschaften, die da bedeuten, nicht den geringsten Zweifel an Menschen. Also dieser Hund darf nicht eine Sekunde zögerlich mit Menschen sein. Der muss freundlich mit Kindern sein. Also er muss Kinder wirklich mögen. Nicht im Sinne von, ich halte die aus und beiß die durch erzieherische Maßnahmen nicht, sondern der muss Kinder cool finden. Und der darf keine Sekunde Stress mit Hunden haben. Und dann habe ich diesen Aufruf so gepostet. Da ging es aber los. Da kam schon mal gerne hier Erwin Kasubke und sagt, ja, was soll das denn jetzt? Der Ritter bestellt hier Designerhunde im Netz, was soll das denn, weil ich gesagt habe, der Hund soll so eine Golden Doodle Anmutung haben.
Mhm.
Und das ist natürlich total absurd, dass wir quasi, also die meisten Leute haben total nett reagiert, ich habe viele Hunde gezeigt bekommen und, war aber noch nicht der Richtige dabei. Aber wir leben scheinbar in einer Zeit, dass wenn eine Familie sagt, pass mal auf, unsere Lebenssituation gibt nicht her, dass wir uns einen Hund ins Haus holen, der auch nur eine Sekunde Restzweifel hat. Wir finden das super, dass ihr die Unvermittelbaren macht und wir bewundern das sehr, aber wir können das nicht leisten in unserem Alltag.
Das und genau doch deshalb sehr realistisch und vernünftig.
Vernünftiger geht's doch gar nicht mehr. Das ist doch total bescheuert zu sagen, ja, mal gucken, kriegen wir vielleicht hin. Nein, die können sich einschätzen, die wissen, dass können wir nicht leisten, also mache ich diesen Aufruf. Da ging es aber los. Ja, wenn es solche Hunde gibt's doch gar nicht, bla bla bla. Hä? Also die Annahme ist, wir haben also in Deutschland nicht einen Hund, der Kinder mag und nicht einen Hund, der keine Probleme mitbringt. Sorry. Und auch da kann ich wieder nur sagen, die Tierheime bestehen nicht nur aus Hunden, die alle irgendwie eine Schraube weg haben, sondern das sind sehr viele sehr, sehr nette Hunde. Und auch die, wie 50 Zentimeter, was soll das denn jetzt? Ja, genau, weil die können keinen Hund gebrauchen, der 38 Kilo wiegt, das passt auch nicht in ihren Alltag. Und die können aus vielerlei Gründen auch keinen Hund gebrauchen, der 3 Kilo wiegt. Und warum darf man denn nicht einen klaren Wunsch äußern? Also, das fand ich schon sehr krass. Also, die meisten haben das total verstanden, aber es waren ein paar dabei, die mich ganz schön angeflaumt haben. Mhm. Also ich verstehe das nicht. Ich kann das total nachvollziehen. Wenn ich heute irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, so, jetzt kommt ein Hund ins Haus, da werde ich total klare Vorstellungen haben, was es sein wird. Und natürlich muss mich dieser Hund dann anspringen und nicht sagen, ah, da jetzt, also mental anspringen. Ich muss mich verknallen. Aber es ist vollkommen klar, dass ich keinen 80-Kilo-Hund haben werde. Und es ist auch in meinem Fall total klar, dass er nicht 1,5 Kilo wiegt und auch, dass er nicht 3 Monate alt sein wird und so weiter. Also fand ich schon sehr naiv, ehrlich gesagt, diese Vorgehensweise.
Absolut. Das war ja auch das, was mich ja auch zu Tudi hingezogen hat, weil ich auch wusste, dass ich in den nächsten Jahren einfach auch wieder in verschiedenen Konstellationen in Räumen sitzen werde mit Leuten, die sich auch mal bewegen, die auch mal auf mich zukommen und dass es dann auch wichtig ist, dass ein Hund dann in so einer Situation nicht nach vorne geht. Und klar gibt es ja einiges, was man auch irgendwie trainieren kann oder Baustellen, die sich jetzt ergeben werden, aber man muss doch trotzdem erstmal abtasten und checken, ob das zum eigenen Leben dazu passt. Man macht sich selber Stress, man macht dem Hund Stress und im schlimmsten Fall muss man sich ja dann auch wieder trennen. Also man kann eigentlich nichts Schlaueres machen. Und ich würde auch sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so in dieser Konstellation arbeite oder vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr arbeite, habe ich, wenn ich dann noch gesund und fit bin, das ist ja auch nochmal die Frage, kann ich mir vielleicht auch mit der Erfahrung, die ich dann habe und mit der Zeit nochmal was zumuten und zutrauen, viel mehr, was dann vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller ist, will ich gar nicht ausschließen. Aber das muss ja immer auch in die jeweilige Lebensphase reinpassen.
Genau, und guck mal, als mir Emma begegnet ist, passte die überhaupt nicht in meine Lebenssituation. Mhm. Die konnte nicht alleine bleiben, die wollte Hunde platt machen und wir reden von wirklich platt machen, nicht anflaumen, kalt machen. Mhm. Die hat hysterisch geschrien, wenn die Menschen gesehen hat und vor Angst unter sich gepinkelt. Ich habe einfach keinen gefunden, der sie nimmt. Ich habe ja alles versucht, aber nach einem Jahr, nach 1,5 Jahren Training bei mir, also nicht bei irgendjemand, sondern bei mir, wurde es ja besser. Aber diese Familie, die einen Hund sucht, die sagen, wir können das nicht leisten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sagen ja nicht, ja, wir glauben nicht, dass wir Probleme nicht wegtrainiert kriegen. Das zeigen wir ja täglich in all unseren Hundeschulen, was möglich ist und in allen Fernsehformaten. Aber das trauen die sich nicht zu. Und das ist doch die ehrlichste Einschätzung der Welt, zu sagen, nee, sorry. Können wir nicht. Fertig.
Ja.
Das ist einfach super. Das ist Tierschutz übrigens, ne? Es ist Tierschutz zu sagen, diesen Hund traue ich mir zu und diesen nicht.
Ja, und der Aufruf ist noch aktuell. Also es wird noch ein geeigneter Hund gesucht, ne?
Total. Und da ist auch gar keine Hektik drauf. Und ich hatte einen engeren Austausch mit einer Frau aus Berlin und da war es schon so, ah, da könnte viel passen. Der Hund ist es jetzt aber nicht geworden, aber. Also für die Familie, für die ich suche, aber die als Dankeschön, weil ja die Frau sich auch wirklich viel Mühe gegeben hat und die braucht auch dringend jemand für den Hund, erstellt sie mir gerade ein paar Fotos und ein paar Videos von ihrem Hund, von Wookie, und den werde ich aufrufen für andere. Ich glaube, dass man den sehr schnell vermittelt kriegt. Der Hund ist super. Können wir einen kleinen Schlenker machen oder hast du noch Themen?
Ich habe nur noch eins.
Ja, da hau raus, weil ich habe noch ein paar.
Ach so, ich habe dir ja eben noch was geschickt. Ich hoffe, du hast es noch rechtzeitig gesehen.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Es ist aus
ich
der
könnte
Rubrik.
Aber reingucken.
Ja, guck doch eben kurz rein und wir spielen mal den passenden Jingle ein.
DDDHNB, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
Ach ja, das habe ich natürlich schon 1 Million Mal.
Das dachte ich mir schon. Ich habe schon, wenn ich es 5-mal bekommen habe, hast du es schon 500.000 Mal bekommen. Ja.
Aber
jetzt noch mal ganz kurz. Ne? Wir haben ja gerade eine weitere Stimme in diesem Podcast gehört und zwar die von Annette Frier, die nicht nur so sprechen kann, sondern auch noch sehr viele andere Sachen drauf hat. Aber ich finde es sehr, sehr lustig, wie sie es gemacht hat und freue mich auch sehr über diesen Beitrag. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
Aber bei allen, da muss man echt mal sagen, was für mich total schön ist, dass das ja alles Menschen sind, die ich ja als TV-Konsument kannte. Und dann begegnen die mir bei irgendwelchen Produktionen oder mit Annette habe ich ja mal eine Live-Geschichte gemacht mit ihr und Bettina Rust im Gloria.
Ja.
Und da sind Annette und ich uns das erste Mal begegnet. Und das war, als hätte man vorher uns als Zwillinge getrennt. Wir haben so einen Spaß aneinander gehabt. Und das ist dann für mich echt schön, dass es da so mit so einem Selbstverständnis passiert, dass alle gesagt haben, ja klar, spreche ich euch mal eben ein. Das ist einfach schön.
Das finde ich auch sehr. Und letztes Jahr hatte Annette Frier auch einen Auftritt bei MyThinkX in einer unserer Matzen. Und zwar war das die Schmerzmatz. Und da hat sie eine spezielle Form von Schmerz verkörpert. Und das war einfach so gut. Und sie setzt sich ja auch viel für gute und wichtige Dinge ein und macht es dabei aber immer auf so eine sehr angenehme, leichte Art trotzdem. Das finde ich auch super, sehr bewundernswert. Ne? Ich habe sie übrigens, neulich stand sie hinter mir beim Grimme-Institut, weil, das muss ich hier unbedingt nochmal droppen, unsere kleine Wissenschaftsshow MyThinkX ist doch tatsächlich für den Grimme-Preis nominiert worden und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Dazu muss man wissen, die haben auch eine Kategorie Wissen, aber damit haben wir ganz offensichtlich nichts zu tun. Und wir haben uns alle sehr, sehr darüber gefreut, vor allem in dieser Kategorie zu sein. Und da gab es so eine Art Bergfest und da waren alle Nominierten und auch die Jurymitglieder versammelt. Und ganz zum Schluss stand Annette Frier hinter mir in der Schlange. Und hätte ich vielleicht noch ein Glas Wein mehr getrunken, dann hätte ich sie auch kurz angesprochen. Wäre sicher ein sehr unangenehmer Fanmoment für sie geworden. Also
Warst du echt so schüchtern, sie anzusprechen?
Ja, ich mag das fällt mir auf jeden Fall sehr schwer, sowas. Ich hätte aber vor allem auch, ich denke in solchen Situationen auch immer, ja, was soll ich ihr jetzt sagen, was sie nicht schon tausendmal gehört hat? Und was hat sie jetzt für ein Interesse, mit mir zu reden? Die war ja auch unter Leuten. Also.
Naja, aber wenn du was, sagen wir mal, wenn du sagst, ich brauche was Originelles, geh doch hin und sag mal, Annette, ich finde wirklich alles von A bis Z scheiße, was du machst. Das hat sie wahrscheinlich noch nie gehört.
Ja, aber das.
Nein, aber ich kann dir wirklich sagen, ne?
Ja.
Also jetzt bei ihr sowieso, die hätte sich sehr gefreut, weil die sich über jeden klugen Menschen freut. Das ist wirklich so. Und ich kann auch mal sozusagen für viele Prominente sprechen. Es ist die Art und Weise, wie man da angesprochen wird. Und du würdest der ja nicht am Schulterblatt ziehen und sagen, Annette, wie ist es?
Nee, so viel hatte ich nicht getrunken, auf jeden Fall. Das hätte ich nicht gemacht. Ja.
Aber damit das hier nicht untergeht, Nominierung für einen Grimme-Preis.
Yes. Unterhaltung, ich sag's doch mal.
Im Bereich Unterhaltung, und das ist deshalb so geil, weil ihr es ja wirklich bei MyThinkX schafft, Wissen sehr unterhaltsam zu vermitteln. Und das ist natürlich zum einen, weil Mai so ist, wie sie ist. Ich habe die übrigens das erste Mal wahrgenommen bei YouTube, als sie erklärt hat, warum sie Alkohol nicht vertragen kann.
Ja.
Und sich da einen reingelötet hat bei YouTube. So habe ich die kennengelernt, das ist ja ewig her.
Ja.
Also es liegt zum einen natürlich an ihr, aber ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja auch mal bei euch mitgemacht habe, es liegt natürlich an einer wirklich sauguten Redaktion, ne? Und ihr traut euch ja auch Dinge. Also da muss man echt mal sagen, das ist cool.
Wir sind ja wirklich viele. Es ist ja auch nicht nur die Redaktion. Bei uns ist ja zum Beispiel auch immer sehr wichtig, wie die Sachen aussehen. Also diese ganze Postproduktion, die Grafiken zum Beispiel für diese LED-Wand macht oder auch die Ausstattung. Wir haben jetzt zum Beispiel für die aktuelle Staffel so einen kleinen Erklärfilm im Wes Anderson-Stil gemacht. Und der ist ja auch bekannt für so eine ganz bestimmte Farbwelt, für so grafische Einstellungen. Und da sind einfach, das hört man ja immer wieder, es ist so eine Plattitüde in der Branche, aber daran sind einfach so viele Leute aus ganz unterschiedlichen Richtungen beteiligt, die das zu einer guten Sache machen wollen. Und das ist ja auch das Geile daran. Und deswegen freuen wir uns ja auch alle, dass wir schon mal so weit gekommen sind.
Ja, also dann hoffen wir, dass ihr es nicht gewinnt, weil man sagt ja, wer den Grimme-Preis gewinnt, das ist die
Vorstufe von
abgesetzt werden.
Ja.
Nein, aber es ist eine totale, und das muss man echt mal sagen, jetzt gehörst du nicht zu den Menschen, ich auch nicht, die sozusagen jetzt gesteigerten Wert drauflegen, aber es ist trotzdem eine schöne Wertschätzung. Und ich weiß, als ich damals für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde, ich habe mich wirklich darüber gefreut. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich es nicht gewonnen habe.
So ging es mir auch. Ich hatte ja dasselbe Erlebnis. Aber ja, und es ist ja, ja, natürlich. Also ich meine, man kann ihn ja immer sagen, naja, ist ja nur ein Preis, aber
wenn man eigentlich jetzt mal hier ein Aufruf an mein Team, könnt ihr mal rauskramen, der Fernsehpreis wurde ja damals noch übertragen, könnt ihr mal die Stelle raussuchen, wo ich ins Bild kam, als ich es nicht wurde? Also mehr kann man im Gesicht nicht mehr ansehen, dass er denkt, scheiße.
Hast du nicht sogar auch scheiße gesagt?
Ich glaube ja.
Ja.
Das war wirklich lustig. Naja, egal. Okay, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Finde ich richtig toll.
Ja. Wir wissen jetzt noch, wie wir drauf gekommen sind. Und zwar, wir befinden uns jetzt gerade in der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht.
Ach ja, stimmt.
Du kannst das Gerät erklären, was uns jetzt mittlerweile millionenfach zugesandt worden ist.
Naja, im Prinzip, bringen wir es auf den Punkt, soll man dem Hund eine Art Auffangvorrichtung auf den After schnallen.
Yes.
Und damit soll der Hund aber auch ganz normal spazieren gehen und rumspielen. Mhm. Also jetzt nicht kurz bevor der Prozess kommt, soll man einen Beutel unter den Hintern halten, sondern der Hund geht damit spazieren und ja, sozusagen macht dann sein Geschenk quasi direkt in eine Tüte. Ich persönlich glaube nicht, dass es das Produkt gibt. Ich glaube, dass es eine sehr lustige KI-animierte Störung ist.
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum es davon nur animierte Bilder gibt.
Ja, klar.
Das ist so wie aber dieses Tuch, wo die Katze drin hängt, weil noch nie ein Mensch auf dem Planeten es geschafft hat, die Katze in dieses Tuch zu kriegen.
Naja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, dass es ernsthaft im deutschsprachigen Raum keinen Menschen geben wird, der auf die Idee kommen könnte, das zu kaufen, außer Anne Wünsche.
Wer ist das?
Anne Wünsche ist eine Influencerin, ich glaube auch bei OnlyFans aktiv, die immer wieder Hunde nimmt, da, aber auch wieder abgibt regelmäßig, wenn sie lästig werden.
Sind das die mit den 3 oder 4 Dalmatinern?
Nee, das ist noch eine verrücktere.
Ah, okay.
Da habe ich ja intern Wetten. Also ich habe ja überall Wetten laufen, dass die Hunde spätestens mit 18 Monaten woanders landen. Und sie wird, Kim Virginia heißt sie, sie wird eine creepy Geschichte haben, warum die Hunde jetzt weg sind. Sie, ja. Ich denke mal, dass sie eine Allergie vorgeben wird. Sie hat ja zu Anfang, hat sie behauptet, sie hätte die Dalmatiner aus einer gerettet. Und dann gibt's aber natürlich genug Leute, die da recherchieren, ist einfach aus einer Zoohandlung gekauft worden.
Es gibt ja Leute, die haben Angst vor Punkten zum Beispiel.
Das könnte ich mir vorstellen. Aber die Anne Wünsche, die hat immer wieder mal so kleine Hunde und dann merkt die auf einmal, ach scheiße, das ist ja Arbeit. Man müsste auch mal mit denen rausgehen oder Stuben reinmachen. Dann werden die nicht Stuben rein, dann kriegen die einfach so eine Hose angezogen, eine Windel, dann sollen die in die Windel pinkeln. Also bei der könnte ich mir schon vorstellen, dass die da auf die Idee kommt. Ich frage mich immer, was alles passieren muss, bis Menschen ein Tierhaltungsverbot kriegen. Also wie oft darf man Hunde tauschen und die wieder abgeben? Das ist irgendwie, naja.
Eine Sache habe ich noch für dich dazu. Ah, ja. Entschuldigung, ne?
Bitte.
Du bist gleich dran, aber es wird dich einfach freuen. Ich wollte dir das ja gerade schicken und dann habe ich es versehentlich, weil diese Icon so ähnlich aussah, in meinen WhatsApp-Status hochgeladen.
Okay. Ja. Ich dachte, du hättest jetzt random, aus Versehen, so irgendjemanden, was weiß ich, dem Programmdirektor vom ZDF geschickt. Und dann noch so mit hier, nimm dies, du Pillermann.
Ja, das ist das Gute, dass ich da doch nicht so gut vernetzt bin. Das ist vielleicht auch gut so. Okay, jetzt du.
Ja, pass auf, ich habe eine Frage. Und vielleicht kannst du die ernsthaft beantworten. Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Guck mal, als junger Mann hat man ja im Prinzip kaum sichtbar oder keine Haare im Ohr.
Ja.
Und je älter man wird, je mehr wuchert dieses Ohr zu. Ich achte darauf und versuche das im Griff zu behalten. Und jetzt saß mir so diagonal gegenüber im Flieger ein Mann meines Alters, der einfach wirklich ernsthaft, ich hätte wahrscheinlich mit einem Flammenwerfer wäre ich nicht mehr durchgekommen. Also das komplette Ohr war zu.
Also du hättest Agent Orange einsetzen müssen oder sowas in die Richtung.
Ich hatte teilweise das Gefühl, vielleicht nisten da Ziervögel. Also denke ich mir, da saß ja eine Frau daneben. Warum sagt die das denn nicht mal nett? Also ich meine, ich würde mir wirklich wünschen, dass mein Umfeld sagt, hör mal, unter uns, man sieht deine Ohren nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Warum passiert das?
Warum sie es nicht sagt, wir wissen ja nicht, dass sie es nicht gesagt hat. Also vielleicht, oder was ich mir auch vorstellen könnte, sie hat vielleicht schon andere Sachen gesagt und denkt sich so, pick your battles. Also vielleicht hatte der noch ganz woanders Haare, so sehr lange Zotteln, die ihm aus der Nase gehangen sind. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht weiß, wie die Reaktion des Menschen ist und sich deswegen das lieber genau überlegt, ob sie es macht oder nicht.
Ich hatte auch für einen Moment den Gedanken, ob er es zuwuchern lässt, damit er ihr nicht mehr zuhören kann.
Auch möglich.
Aber die ernst gemeinte Frage ist, Haare haben ja mal eine Funktion gehabt. Und warum? Also, ich sag mal, Augenbrauen, Wimpern haben ja mal Funktion gehabt.
Ja.
Und Und jetzt aber, warum? Was ist die biologische Funktionalität, dass ein alter Mann viele Haare in der Ohrmuschel hat und ein junger Mann nicht? Warum? Also ist es so, dass ein junger Mann, wenn er sozusagen im Wald schläft, selber noch merkt, wenn ein Tier reinkrabbelt und ein alter Mann so einen tiefen Schlaf hat, dass er es vielleicht nicht mehr merkt und dass da so ein Schutznetz quasi gebaut wird?
Ich glaube, dass das gar keine evolutionsbiologische Funktion hat, weil, also es gibt ja zum Beispiel bei Frauen auch nach der Menopause die Tendenz, dass man noch so ein paar mehr Barthaare rund ums Kinn hat. Dann gibt's bei alternden Männern ja auch die Tendenz zum Haarausfall. Ich glaube, dass das alles einfach zufällige Dinge sind, die sich zeigen, die sich dann aber insofern ja dann auch zeigen, nachdem man sich vermehrt hat oder nachdem man eigentlich, also früher sind die Leute ja auch nicht so alt geworden. Ich glaube, dass der evolutionsbiologische Druck auf Haare im Ohr einfach nicht wirkt. Wäre jetzt meine Vermutung.
Ja, stimmt. Du hast natürlich recht. Wenn die Leute früher nur 18 wurden, kam es ja gar nicht dazu. Das stimmt schon. Ja. Aber guck mal, das ist ja so, dass mir die Haare am Kopf ausgehen, aber die Haare in den Ohren mehr werden.
Genau, und das hat aber keine Funktion.
Aber vielleicht könnte uns Diana das erklären oder eine Friseurin, ein Friseur uns erklären. Irgendwo, guck mal, es ist ja so. Vielleicht ist es so, Testosteron baut ab im Laufe des Alters und vielleicht war Testosteron ein Ohrhaarwachstumshemmer oder so. Mhm. Also woher kommt da, warum ist das so? Ich habe mich so geekelt, ich kann das nicht in Worte fassen.
Ist es nicht sogar so, dass der Haarausfall auf dem Kopf sogar durch mehr Testosteron begünstigt wird? Ja gut, ich würde sagen, wir wissen es nicht, wir gehen der Sache nach. Wir nehmen da auch gerne wieder interessante Thesen zu entgegen und in der nächsten Woche werde ich dazu schlauer sein.
Ich habe noch eine letzte Frage. Ich habe auch noch eine Geschichte zu erzählen, die erzähle ich beim nächsten Mal. Mhm. Diese Geschichte hat mit dem Bierkönig zu tun. Ja. Das erzähle ich beim nächsten Mal, aber ich habe jetzt wirklich noch eine ernst gemeinte Frage an dich und frage dich, wie du reagiert hättest. Auch das übrigens könnte hier eine Rubrik sein. Wie hättest du reagiert? Guck mal, ich bin im Flieger eingeschlafen, was mir ja fast immer passiert. Das ist ja mein großes Glück. Flieger hebt ab, Martin, Joachim und Klaus schlafen ein. Flieger schlägt auf, alle drei wieder wach. So, jetzt werde ich aber während des Fluges wach und guck so mit einem Auge rüber und völlig enthemmt sitzt mir eine Frau schräg gegenüber, die mich einfach filmt.
Nein.
Die mich einfach schlafend filmt. Und ich werde wach. Und für eine Sekunde habe ich gedacht, warte mal, die hält das Handy aber komisch, wenn sie sich was anguckt. Und ich merke aber an ihrer Reaktion, dass sie denkt, scheiße, 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 der ist wach. Und tut so, als wenn sie jetzt so was anderes gefilmt hätte.
Oh nein.
Und ich fand's so creepy. Also ich habe mich wirklich daran gewöhnt, dass mich Leute mal heimlich fotografieren oder mal so ein Video im Vorbeilauf machen. Ich finde das jedes Mal übergriffig im Quadrat. Mhm. Also ich habe ja schon mal erzählt, im Restaurant, die Leute stellen ein Handy an die Blumenvase und filmen mich beim Essen. Finde ich völlig strange. Aber schlafend finde ich es noch mal einen drüber. Und dann habe ich noch einen weiteren Gedanken dazu gehabt. Jetzt habe ich mich ja in keinster Art und Weise sexuell belästigt gefühlt. Mhm. Aber weißt du, was mein zweiter Gedanke war? Wie müsste sich der Moment anfühlen, wenn ich jetzt eine junge Frau wäre, und ein Typ macht das. Wie schlimm muss das sein? Also wie widerwärtig muss sich das anfühlen? Für mich war das ja nur, dass ich denke, ja, was soll das jetzt irgendwie beim Sabbern filmen oder was soll das überhaupt? Aber ich war selber, und du weißt ja, dass ich eher spontan bin, ich war selber so irritiert, dass ich mich sofort wieder schlafend gestellt habe und gedacht habe, okay, jetzt gib ihr die Chance, sich einfach wieder gerade in den Sitz zu setzen. Und sie hat gemerkt, dass ich sie gesehen habe dabei.
Ja.
Aber ich habe für einen Moment, ich habe gedacht, jetzt tust du noch mal so, als wenn du eine Minute schläfst.
Ja.
Und dann habe ich in der Minute überlegt, spreche ich darauf an? Was mache ich jetzt? Ich habe mich dann entschieden, nichts zu machen. Ich war aber völlig, also irritiert im Quadrat, echt unangenehm. Was hättest du denn gemacht?
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist tatsächlich als Frau noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, an deiner Stelle, ich glaube, es hängt ja auch immer davon ab, ob man so im Eskalationsmodus ist oder nicht. Wenn man jetzt gerade geschlafen hat, ist man das sowieso nicht.
Aber ich bin das auch sowieso nicht so.
Du weißt ja, was ich meine. Das ist ja trotzdem,
Ja, aber du kennst mich, bis ich jetzt wirklich...
Nein, du meinst was anderes. Ich meine, eine Sitzersituation eskalieren kann ja... Ich meine nicht jetzt irgendwie den großen Aufriss starten, sondern sowas dann doch hingehen und sagen, wir haben es beide gesehen, war doof, oder? Bitte würden Sie das einfach löschen und nicht nochmal machen und dann vielleicht gehen. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich würde auf gar keinen Fall behaupten, dass ich in dieser Situation auch in der Lage gewesen wäre, mir das erstens so zu überlegen und das zweitens dann auch so durchzuziehen, weil ich finde schon, das ist wirklich ein Verhalten, mit dem muss man nicht rechnen und das überfordert einen erstmal.
total. Ich habe echt gesagt, das darf doch nicht wahr sein, weil es auch, es gab so keine, also ich habe sie angeguckt, sie hat mich angeguckt, irgendwo wissen beide, okay, es ist passiert. Hm. Es gab auch keinen Zweifel, so, ne? Das war richtig gruselig. Und dann habe ich wirklich für den Rest des Fluges gedacht, und da denke ich ja wirklich ganz, ganz oft dran, klar, auch wegen meiner Töchter, aber auch wegen vieler der anderen Momente, ey, wie oft das im Alltag passiert, dass Frauen auf so eine Art und Weise belästigt und übergriffig behandelt werden, ne? Ja. So dieses Anglotzen, das Foto hier, Foto da und so. Echt heftig. Also wirklich, wirklich heftig. Also gruselig.
Ja.
Naja, absolut. Gut. Okay. So, pass up. Sollen wir was empfehlen?
Ja.
Ja, mein Tipp des Tages habe ich ja schon gesagt. Also nochmal. Tickets, Tour hingehen, hoffnungslos optimistisch von Dirk Steffens. Der hat auch übrigens ein Buch geschrieben, das genauso heißt. Auch das kann man sich zu Gemüte führen.
Mhm. Ich habe einen Film geguckt, den ich ja schon ganz oft gesehen habe, aber der mir immer wieder sehr gut gefällt, das ist die Royal Tenenbaums. Und damit ist auch mein Musiktipp für diese Woche verbunden, weil es gibt so einen Song, der für mich immer mit einer bestimmten Szene aus diesem Film verbunden sein wird.
Wie heißt der Film?
The Royal Tenenbaums.
Kann man das auch auf Deutsch gucken?
Ja, kann man auch gut auf Deutsch gucken.
Okay.
Und dieser Song ist von Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard. Kennst du bestimmt auch.
Müsste ich hören.
Aber dieser Film wird dir zu 100%, wenn du den noch nicht geguckt hast, dann der wird dir wirklich sehr gefallen.
Okay. Das heißt, du hast jetzt die Musik empfohlen oder den Film oder beides?
Nee, beides. Also ich habe das jetzt einfach mal so ganz effektiv zusammengepackt.
Okay, also diese Nachricht jetzt hier geht an Wolfgang Petri. Ich habe Wolfgang Petri jetzt angeschrieben und gesagt, was kann ich tun und was können wir gemeinsam tun, dass du noch mal einmal auf Tour gehst? Und vielleicht mal auch nur ein Stadion oder so, ne? Mhm. Dann kam aber eigentlich keine Reaktion, was ich sehr schlimm finde. Lieber Wolle und liebe Community, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt in jeder Folge mir ein Lied von Wolfgang Petri wünschen. Und das werde ich so lange tun, bis ihr alle immer wieder Wolle Petri anschreibt. Bitte, bitte schreibe Martin. Ich würde das als Tourneeveranstalter machen. Ich würde auch finanziell ins Risiko gehen. Ich würde das wirklich machen. Mhm. Und entweder schreibt ihm einfach, damit das aufhört, dass ich seine Lieder mir wünsche, weil er sagt, ich kann es nicht mehr aushalten, oder ich krieg euch angesteckt und ihr sagt, ja, genau so wollen wir das. Mir ist egal, aus welchen Gründen ihr das tut, aber bitte schreibt alle Wolle Petri an und schreibt ihm immer wieder, bitte melde dich bei Martin Rütter und bitte geh wieder auf Tour.
Okay. Und können wir was das, ist jetzt wie du jetzt Song?
Geguckt hast, wie du jetzt geguckt hast, können wir das so. Der erste Song, ich hatte ja schon mal eins von ihm mir hier gewünscht, aber diesmal wünsche ich mir Weiß der Geier.
Mhm.
Und du liebst es. Glaub mir, hör es dir doch einmal an.
Mhm. Ja.
Du musst, guck mal, ich mach das doch auch bei deinem komischen Zeug.
Das tust du nicht.
Stimmt, beim inzwischen nicht mehr, aber zu Anfang habe ich es so.
Ja. Da, 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 da. So, schon da, zu spät.
Da. Herrlich. So, Leute, also, ne, schreibt Wolle Petri und legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.